SRF 2 Kultur.
I have fought against white domination.
Er hat gekämpft gegen die weiße Vorherrschaft, der Jahrhundertpolitiker Nelson Mandela. Zum Tode des großen alten Mannes aus Südafrika haben wir heute unser Programm geändert und wollen in der nächsten halben Stunde in Kontext noch einmal an Nelson Mandela erinnern. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Schulz und mein Gesprächspartner ist Rudi Küng, früher lange Jahre Afrika-Korrespondent des Schweizer Radios. Rudi Küng, Mandela wurde sehr alt. Er war ja längst heimgezogen in das Dorf seiner Ahnen, um dort zu sterben, wo er seine Kindheit verbrachte. Das ist so ein Brauch beim Volke der Xhosa, dem Mandela entstammte. Und trotz des hohen Alters berührt einen doch der Tod dieses ganz großen Mannes nun sehr stark.
Ja, bestimmt. Die Menschen in Südafrika haben jede Zuckung, wenn ich das so sagen darf, miterlebt. Sie haben mitgefiebert. Es ist der Mann, der Südafrika aus der Versenkung geholt hat, aus dieser Versenkung der Apartheidzeit. Und er sollte eigentlich nicht sterben, aber er stirbt halt. Er ist jetzt gestorben. Es ist so und die Leute sind tief betroffen.
Was fehlt denn jetzt in Südafrika, wenn Mandela fehlt? Er hat sich ja schon lange nicht mehr eingemischt, aktiv in die Politik.
Das ist keine leichte Frage, was fehlt. Er fehlte ja eigentlich schon einiger Zeit, eben in der Politik. Seine Statur, seine Gewissensfestigkeit, seine Standhaftigkeit. Ich würde vielleicht sagen, es fehlt die Aura seiner Person, aber eben die Aura seiner lebendigen Person. Und ich denke, mit seinem Ableben wird nun diese Aura verschwinden oder schon bereits verschwunden sein. Und das wird wahrscheinlich auch auf die Politik in Südafrika Einfluss haben. Denn irgendwie diese Präsenz, auch wenn er nicht mehr im täglichen Leben da immer in den Medien oder so war, aber er war immer anwesend, solange er lebte. Und jetzt wird er nicht mehr anwesend sein. Ich glaube, diese Aura wird fehlen.
Und international wird sicher diese Ausstrahlung des Friedensnobelpreisträgers fehlen, der ja zuletzt vor 10 Jahren sich gewaltig gegen den Irakkrieg ausgesprochen hat und gegen Bush und gegen Blair damals war. Also auch da hat er ja eine große internationale Aura gehabt.
Ja, ich bin überzeugt, dass er diese Ausstrahlung hat und denke aber, dass vielleicht eben Südafrika schon seit einiger Zeit aus dieser Aura auch aus dieser Aura ausgetreten ist. Die südafrikanische Politik ist sehr viel egoistischer, machtpolitischer geworden, auch wenn ich vor allem jetzt an den afrikanischen Kontinent denke. Also ich sehe schon in erster Linie den großen Verlust im Land selber.
Ein Thema, das er im Land dann doch noch angesprochen hat, immer wieder, war das große Thema AIDS, was in Südafrika wirklich ein großes Thema ist oder zumindest sein sollte. Er hat ja selber einen Sohn verloren.
Ja, das ist wirklich ein Beispiel, wie mutig und wie konsequent eben Mandela war als Politiker. Es war ja in einer Zeit, als sein Nachfolger Thabo Mbeki die AIDS Zusammenhänge mit dem HIV-Virus leugnete oder mindestens in Frage stellte und eigentlich nicht wahrhaben wollte, dass eben diese Katastrophe AIDS und HIV über Südafrika herzieht. Und in dieser Situation, in diesem Vakuum, in diesem Führungsvakuum, ist Mandela aufgetreten an berühmten Popkonzerten mit Stars aus der ganzen Welt und hat eben dafür gekämpft, zusammen mit den Aktivisten von verschiedenen Organisationen, dass eben Südafrika zu einer fortschrittlichen AIDS-Politik findet. Und die gibt's ja heute. Es werden ja heute die antiretroviralen Medikamente den AIDS-Kranken abgegeben. Also immerhin, er hat da ganz bestimmt auch seinen Einfluss gehabt.
Nelson Mandela war ein Mann der Zeitgeschichte, also unserer Geschichte, die wir direkt erleben. Einer der größten und wichtigsten Politiker des letzten Jahrhunderts. Bei den Schwarzen wird man ihn sicher immer neben Martin Luther King nennen. Wofür vor allem wird er denn Ihrer Ansicht nach die Geschichtsbücher eingehen?
Ja, auch das ist eine schwierige Frage. Ich denke aber doch, wenn ich ganz nah an der Person und der Persönlichkeit Mandelas zu bleiben versuche, ist wahrscheinlich schon sein Geist der Versöhnung, wie ich das nennen würde, der alle Menschen irgendwie umhaut. Da ist ein Mensch gedemütigt worden als junger, Schwarzer von einer weißen Herrschaft. Er wurde über 27 Jahre oder die berühmten 10.000 Tage eingekerkert und dann endlich kommt er frei und er predigt nicht Hass und Rache und Vergeltung, sondern er predigt Versöhnung. Er tut alles dafür und vor allem dann in diesen 4 Jahren nach seiner Freilassung, dass eben das Land nicht in Chaos versinkt. Das ist eine großartige Leistung, dieser Geist der Versöhnung. Und ich würde vielleicht noch etwas Zweites in ihm sehen. Er hat ja mehrere Male in seiner Karriere als Gefangener, als einer dieser bekannten Gefangenen der Welt, hat er die Gelegenheit angeboten bekommen, dass er freikomme. Und er hat es immer abgelehnt, solange nicht auch alle anderen freikämen. Also dieses unkorrumpierbare Eintreten dafür, dass Freiheit auch die Freiheit der anderen sein muss, das ist auch in meinen Augen eine ganz große menschliche Leistung.
Sie haben ihn selber oft erlebt, auch in Südafrika, auch im direkten Verhältnis zu den Menschen dort. Wie konnte er mit dem Volk umgehen? Wie hat ihn das Volk aufgenommen?
Das wirklich absolut Erstaunliche mit Mandela ist einfach, dass dieser Mann wirklich eine Ausstrahlung hatte, wie es das nicht häufig gibt. Oder ich kann mal von mir sprechen, wie ich das sonst nie erlebt habe. Man sagt vielleicht von jemandem, auch von einem Star oder irgendwo von einer großen Persönlichkeit in der Kunst oder so weiter, dass er eine Ausstrahlung hat, eine Aura sagt man ja auch. Aber bei Mandela ist es so unglaublich wirksam und das ist so unmittelbar und unmittelbar zu spüren. Und alle Menschen haben das gespürt. Ich würde es wagen zu sagen, das haben auch seine Gegner gespürt. Wenn man ein bisschen die Geschichte verfolgt, wie es dann zu Verhandlungen kam, als er noch im Gefängnis war und die dann zu seiner Freilassung führten, wenn man spürt, wie diese Politiker, die ja die Drahtzieher der Apartheid waren, die starken Männer der Apartheid, wie sie auch in diesen Mandela-Bann gerieten und gespürt haben, dass hier ein ganz besonderer Mensch vorliegt. Und das haben eben alle gespürt. Das haben die Leute in den Townships gespürt, die er besucht hat. Und das haben die berühmten großen Stars und Staatsleute und was weiß ich was alles, die haben das alle auch gespürt. Das ist das Tolle um diese Persönlichkeit, wenn man das so sagen darf.
Der junge Mandela war Anwalt gewesen, er war im Untergrund, er war Aktivist beim ANC, beim African National Congress und er war eben dann, Sie haben es schon erwähnt, lange im Gefängnis, dieses berühmt-berüchtigte Gefängnis Robben Island, die Gefangeneninsel. 27 Jahre war er dort und 1964 war der Prozess gegen ihn und andere gewesen. Auf diesem Prozess hat er eine Verteidigungsrede wohl von mehreren Stunden damals gehalten und wir haben da noch eine ganz alte Aufnahme von vor fast 50 Jahren eben, in die wir noch mal schnell reinhören.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the idea.
Er habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft, sagt er. Er habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Aber er habe immer ein Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft gehegt. In einer Gesellschaft, in der alle Leute in Harmonie und mit gleichen Möglichkeiten zusammenlebten. Das sei ihm teuer. Es sei ein Ideal, für das er eben wirklich zu leben hoffe, dieses zu verwirklichen. Aber, so sagt er, es sei auch ein Ideal, für das er bereit sei zu sterben. Und wenn wir hier diese Stimme mit Knacken und so komischen Geräuschen überhaupt hören, das ist eine Wachsrollenaufzeichnung, wie sie eben damals als technische Neuerung existierte. Und da hat man das aufgezeichnet. Und deshalb haben wir heute überhaupt noch diese Stimme und diesen originalen Ton. Und man muss vielleicht auch noch sagen, dass die Leute, die von diesem sogenannten Rivonia-Prozess hier, da war ja Mandela nicht allein, er war ja mit seinen engsten Mitarbeitern zusammen und sie flogen eben auf wegen eines Geheimnisverrats. Das war der bewaffnete Arm des ANC, die Umkhonto weSizwe, der Speer der Nation. Sie wurden in Rivonia, das ist ein Stadtviertel von Johannesburg, heute natürlich ein Pilgerort, wurden sie verhaftet. Und eigentlich haben sie alle mit dem Todesurteil gerechnet. Das ist eine Laune der Geschichte oder des Richters, dass sie eben lebenslänglich bekamen und damit natürlich auch die Möglichkeit, dann später wieder in der Politik zu wirken.
Genau. Sie haben diese bewaffnete Speerspitze erwähnt des ANC. Der ANC hat ja einen bewaffneten Kampf geführt. Mandela stand auch für ihn. Er war für Margaret Thatcher und auch für Ronald Reagan damals ein Terrorist. Sie haben das ausdrücklich so gesagt. Wir kennen ihn vor allem als Friedensnobelpreisträger. Wie war denn sein Verhältnis zur Gewalt?
Ja, das ist sehr interessant. Er wurde übrigens erst spät, ich glaube, er war schon Präsident oder er war schon designiert, dass er Präsident wurde, der dann auch von der Terroristenliste in den USA gestrichen. Also er galt als Terrorist, das muss man ganz klar sehen. Ich glaube, man kann ein bisschen verallgemeinern sagen, Mandela hat alles versucht, gewaltfrei gegen diese Ungerechtigkeit der Apartheid zu kämpfen. Es gibt in seiner Geschichte unzählige Beispiele, wie er sich dafür eingesetzt hat. Und man darf auch nicht vergessen, es ist Südafrika ist das Land, wo Gandhi seinen friedlichen Widerstand entwickelt hat. Auch als ein Diskriminierter, denn auch als Indischstämmiger wurde er ja diskriminiert. Die Inder waren ja auch nicht vollwertige Bürger. Und Mandela hat sich mit Gandhi sehr auseinandergesetzt, hat sich aber ein bisschen davon abgegrenzt. Für Mandela war die Gewaltfreiheit in erster Linie eine Analyse der Machtverhältnisse. Er hat gesagt, wenn wir diesem Apparat gegenüber mit Gewalt begegnen, dann sind wir so solche Davids dem Goliath gegenüber, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht. Und er hat wirklich von daher ganz lang, bis an die 60er Jahre heran, hat er Gewaltfreiheit als oberstes Prinzip gehabt. Und erst als eben tatsächlich alles nichts nützte und dann noch 1960 dieses berüchtigte Sharpeville-Massaker verübt wurde von den Sicherheitskräften, und das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Und da hat man auch Mandela gesagt, es gibt, diese Leute verstehen nur eine Sprache, und das ist die Sprache der Gewalt. Und dann hat er wirklich mobilisiert, das muss man sehen. Also dieser Teil gehört auch zu Mandela.
Dieser Gefängnisteil, wenn wir auf den nochmal kurz zurückkommen, den hat er ja in seiner, finde ich, auch heute noch sehr lesenswerten Autobiografie, Der lange Weg zur Freiheit, ein Buch, das es als Taschenbuch zu kaufen gibt, sehr eindrucksvoll beschrieben. Sie haben später, als man das konnte, dann mal die Gefangeneninsel auch besuchen können. Wie muss man sich dieses Gefängnis vorstellen?
Ja, es wird ja heute so belassen, wie es damals war. Es ist ein touristisches Ziel geworden, und ich muss jetzt ganz persönlich dazu sagen, ich finde das auch gut. Man geht da mit dem Schiff von der Waterfront in Kapstadt, kann man da rausfahren und man wird geführt. Und es ist halt wirklich diese Insel charakterisiert das schon. Man ist weg, man ist abgeschnitten. Die Unterkünfte sind sehr bescheiden. Sie sind in einem Zustand der letzten Jahre der Gefängnisinsel. Und das heißt, es gibt da einige Einrichtungen, die es ursprünglich überhaupt nicht gab. Zum Beispiel Tennisplätze. Also, das ist mit ein Verdienst auch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, das ja jahrelang dafür gekämpft hat, dass die Haftbedingungen sich verbessern. Und der Mandela schreibt ja auch in der Autobiografie darüber, dass er dankbar ist, dass eben diese Delegierten des Roten Kreuzes gekommen sind aus der Schweiz und sich dafür eingesetzt haben. Die Zellen sind alle so schön aufgeräumt und klein, wie sie es da mal waren, mit der Wolldecke am Boden und so weiter. Alles ist da noch vorhanden. Das Eindrücklichste ist, dass ehemalige Insassen von Robben Island, politische Gefangene, die Touristen führen. Und wer da ein offenes Ohr hat und zuhört, der erfährt einiges. Und insofern finde ich das schon eindrücklich, dass man das so erleben kann.
Sie haben vorhin erwähnt, Uli Küng, dass er mal die Chance hatte, frei zu kommen, aber nicht rausgegangen ist, weil die anderen nicht mit hätten kommen können. Seine Tochter hat in seinem Namen eine Erklärung damals verlesen, und die können wir uns jetzt auch noch mal kurz anhören.
My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated.
Eben, also die Freiheit der einen ist immer auch seine Freiheit. Man kann das nicht voneinander trennen. Das war der typische Mandela. Aber 1990 war es dann endlich soweit. Da stand dann die Entlassung bevor. Er war längst eine Symbolfigur für den Kampf gegen die Apartheid geworden. Und wir können jetzt noch kurz hören, wie der damalige südafrikanische Präsident de Klerk diese Freilassung begründet hat.
I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious, I am serious about bringing this matter to finality without delay. The government will take a decision soon on the date of his release.
Ja, hier sagt der damalige Premierminister Frederik Willem de Klerk, er wolle es klar sagen, die Regierung habe die feste Entscheidung getroffen, Herrn Mandela ohne Bedingungen freizulassen. Er meine es ernst damit, sagt er, und er wolle diese Angelegenheit ohne langes Zögern abschließen. Die Regierung werde bald über das Datum von Mandelas Freilassung entscheiden. Der Premierminister hat damals, das war ja am 2. Februar 1990, er hat die Welt überrascht. Das müssen wir heute uns vergegenwärtigen. Es war nicht etwas, was alle haben kommen sehen, sondern es war wirklich ein großes Ereignis, ein Schock für die weiße Bevölkerung in Südafrika. Und es kam aber für Leute, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, kam es nicht überraschend. Und zwar seit 1986 gab es Kontakte der Regierung, der Apartheid-Regierung mit Mandela. Und was zwischen 86 und 90 passiert ist, ist eigentlich, das wäre selber eine Geschichte wert. Und ich würde jetzt sogar vielleicht noch wagen zu sagen, das wäre eigentlich ein Film wert, weil es war ein Zufall über Freunde des damaligen Justizministers, dass die Frau eines solchen Freundes sich mit Winnie Mandela, die verbannt wurde, in eine abgelegene Gegend, dass die sich angefreundet hatten. Und die Frau hat eingewirkt auf ihren Mann und der Mann hat eingewirkt auf den Justizminister, der solle doch mal mit diesen Mandelas reden, die seien eigentlich vernünftige Leute. Und der Zufall eines Besuchs von Winnie Mandela nach Kapstadt, um den kranken Mandela zu besuchen im Flugzeug, hat die Winnie Mandela die Chance gepackt. Sie hat gesehen, dass dieser Kobi Kurzi, wie er hieß, vorne in der ersten Klasse saß. Sie ist nach vorne gegangen, hat mit ihm geredet, den ganzen Flug runter, das sind ja etwa anderthalb Stunden. Und das war der Beginn dieser sogenannten Geheimverhandlungen. 1988 waren sie schon so weit gediehen, dass Mandela nicht mehr auf der Insel war. Er wurde in ein anderes Gefängnis verlegt, aber nicht mehr in eine Zelle, sondern bereits schon in ein Gartenhaus. Und er wurde in Kapstadt herumgeführt von einem Wärter und man hat ihn aber nicht erkannt, aber er wurde vorbereitet darauf, auf ein freies Leben. Und das ist eine Geschichte, die ist in der Öffentlichkeit sehr wenig bekannt. Alistair Sparks, der berühmte südafrikanische Journalist, hat das alles recherchiert und erarbeitet. Und es ist insofern für die Öffentlichkeit war es ein großartiges Ereignis, ein überraschendes Ereignis, aber es hatte diese Geschichte.
Als er rauskam aus dem Gefängnis, dann haben ihn die Massen ja stürmisch begrüßt. Das war in der Erinnerung so ein Gänsehautmoment der Geschichte. Wie erinnern Sie denn selber diesen großen Moment?
Also das ist ein Moment, wo einfach die Augen nicht trocken bleiben wollen. Das ist so unglaublich. Und dieses Bild auch, das ja jetzt wie ein Ikonenbild an allen Gedenkstätten in Südafrika zu sehen ist, in allen Museen, die es heute gibt, auch in dieser Heimat, wo eben Mandela herkommt, wo es heute Museen gibt, da ist immer dieses Bild, Winnie Mandela an seiner Seite und der strahlende, lachende, stolze Mandela mit erhobener Faust. Das ist ein unglaublicher Moment der Geschichte.
Und wir hören noch mal kurz, wie er damals die Menschen begrüßt hat.
Friends, and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace.
Der soeben verstorbene Nelson Mandela im heutigen Kontext auf SRF 2 Kultur. Rudi Küng, 1990 ging ja dann alles ziemlich rasant. Mandela war frei, das Verbot des ANC wurde aufgehoben. Wie hat denn, Sie haben es vorher gesagt, 10.000 Tage Gefängnis gingen voraus. Wie hat er denn seine Freiheit genossen?
Er hat seine Freiheit nicht genossen. Er hat weiterhin seinen ganz strengen Tagesablauf gehabt. Und er hat unheimlich gearbeitet, weil diese 4 Jahre, wir haben die Tendenz zu sagen, ja, das ging dann alles glatt über die Bühne. Aber das Gegenteil ist eigentlich die historische Wahrheit. Der friedliche Übergang, der hing immer wieder an einem Seidenfaden. Es gab ja so viele verschiedene Kräfte, die dagegen sich wendeten. Nicht nur die Weißen, nicht nur diese Verkrampten, wie man damals sagte in Südafrika mit dem Afrikaanswort. Also nicht nur die Radikalen, die nichts wissen wollten von einer schwarzen Befreiung, sondern eben auch unter den Schwarzen gab es diese unheimlich heftigen, gewalttätigen Auseinandersetzungen. So etwas wie Bürgerkrieg in Johannesburg habe ich erlebt. erlebt. Also da gab es Schießereien wie in einer Bürgerkrieg. Es war ein Bürgerkrieg-ähnliche Situation. Es gab Putschversuche. Es waren diese berühmten Verhandlungen, die Codesa. Da gab es Attentatsversuche. Da fuhren Rechtsradikale mit Fahrzeugen in das Carlton Center, wo diese Verhandlungen stattfanden und wollten das alles zum Aufsprengen und zum Scheitern bringen. Dann war auch noch diese Inkatha Freedom Party von Mangosuthu Buthelezi, die nicht an den Wahlen teilnehmen wollte, weil sie sagten, ja, wir kommen da zu kurz. Der Buthelezi, so viel zur Erinnerung, das war ja so der Liebling der westlichen kapitalistischen Welt. Man hätte den lieber gehabt, weil der war so schön fügsam und den hat man auch gepflegt. Auch wir in der Schweiz hier haben den gepflegt, also unsere Regierungen haben den gepflegt. Als eigentlich schon längst klar war, wer der wirkliche Mann Südafrikas ist, eben Nelson Mandela. Und bei den Wahlen macht er bis etwa zwei Tage vor diesen 26. April 1994 machte der nicht mit und man musste dann auf den bereits längst gedruckten Wahlzetteln noch den Streifen der Inkatha-Partei ankleben. All das darf man auch als das Verdienst von Nelson Mandela bezeichnen. Natürlich nicht allein, das ist ja ganz klar. Da braucht es so viele andere Leute, auch so viele Weiße, die da mitgearbeitet haben und mitgezogen haben. Gerade auch die südafrikanische Wirtschaft hat sich ja unheimlich dafür eingesetzt, dass eben dieser Übergang kommt, dass eben diese Demokratisierung kommt. Aber Mandela war immer im Zentrum des Geschehens.
Und er ist dann tatsächlich auch gewählt worden, 1994 die erste freie Wahl in Südafrika. Mandela wird Präsident. Zu seiner Amtseinführung kamen damals die Großen aus aller Welt und das Ereignis begann dann so.
It is my great pleasure to announce the President of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty.
Also da war jetzt plötzlich der ganz große Glanz, der auf Südafrika schien damals. Da war einfach diese Person im großen Mittelpunkt der Erde und alle scharten sich um Mandela. Das muss man ja auch mal bedenken. Wenige Jahre vorher noch offiziell der Terrorist und jetzt plötzlich die Lichtgestalt in der Weltpolitik auch.
Ja, es ist erstaunlich. Natürlich im Westen hatte eine Anti-Apartheid-Kampagne, die auch von Kulturschaffenden getragen wurde, natürlich schon das Feld vorbereitet. Aber ich meine, in Südafrika selber war das eigentlich ein unglaublicher Vorgang, dass dieser Mann nun plötzlich dastand als Präsident. Aber ich habe das selber natürlich aus nächster Nähe miterlebt und ich habe den Eindruck noch bis heute, dass alle Leute letztlich, auch die Weißen, die Größe dieses Mannes gespürt haben. Die würde sich ja dann noch zeigen müssen nach dieser Amtseinsetzung. Sie hat sich gezeigt mit ganz wichtigen Maßnahmen, die darauf dann gefolgt sind. Also zum Beispiel diese neue Verfassung, aber auch die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die eben die Geschichte aufarbeiten wollte, auf eine Art eben auch wiederum nicht der Vergeltung, sondern gegenüber den Menschen, die ihre Verfehlungen, ihre Taten eingestanden, gegen die wollte man milde sein und ist es gewesen. Und man hat hier die große Zahl der Fälle lösen können, indem eben die Täter hingestanden sind und bekannt haben, die Opfer haben gesprochen. Das war auch eine großartige Leistung. Und wenn ich das erinnere, wie damals die Menschen im Bann dieser von den Medien direkt übertragenen Hearings, also Anhörungen, standen, das ist etwas, was eine Nation nicht so schnell vergisst.
Also es ist sehr viel passiert. Es gab große Leistungen in dieser einen Amtszeit, aber Mandela hatte auch nur eine Amtszeit als südafrikanischer Präsident. Gut, er war auch damals schon ziemlich alt, aber er war doch immer noch der große Botschafter seines Landes in die ganze Welt hinaus. Warum hat er denn nur eine Amtszeit regiert?
Ja, darüber streiten sich die Historiker ein bisschen oder überhaupt die Leute, die sich damit befassen. Und bisher war eigentlich die Auffassung, ja, er wollte einfach den Anfang machen und dann sollten die jüngeren Kräfte kommen. Mittlerweile gibt es auch Theorien, die sagen, er hätte sehr gerne und gut noch eine zweite Amtszeit ausüben können, aber die Jungen drängten nach und man wirft hier zum Teil seinem Nachfolger Thabo Mbeki nicht gerade schöne Machenschaften vor, dass er eben aus dem Amt gedrängt worden sei, weil eben die Jungen übernehmen wollten. Und Mbeki hat sich dann ja eigentlich auch ziemlich als Machtmensch entwickelt. Er hat dann zum Beispiel schon auch für seine Kritiker kein großes Verständnis mehr gehabt, hat ein Kabinett gebildet, das ihm völlig gepasst hat, hat alle Leute, die irgendwie anderer Ansicht waren, versucht auszuschalten. Das war der ganz andere Geist als jener von Mandela, der ja eine Einheitsregierung gebildet hatte, der versuchte, die verschiedenen Kräfte, die verschiedenen Parteien im Land eben einzubinden, zu gewinnen für eine gemeinsame Aufgabe, ein neues Südafrika aufzubauen. Also man könnte schon denken, es ist schade, dass es eben nur diese eine Amtszeit war.
Ja, nur die eine Amtszeit. Sie haben Mbeki erwähnt, jetzt haben wir den Präsidenten Zuma, der im Ausland ja auch einen nicht gerade untadeligen Ruf hat. Wir lesen viel von Gewalt, von Arbeitslosigkeit, von großen wirtschaftlichen Problemen. Ist zu befürchten, dass Mandela da ja doch immer noch bis zu seinem Tode so etwas wie die Klammer war für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dass nach seinem Tod nun die südafrikanische Gesellschaft wieder auseinanderbrechen könnte?
Ja, das ist diese große Frage, die werfen ja alle auf. Ich meine, in Südafrika reden alle eigentlich nur von das, was ist jetzt, wo Mandela nicht mehr da ist, geht jetzt alles schief. Ich wäre ein bisschen nüchterner oder würde mir das mindestens erlauben zu sein und würde sagen, diese Gesellschaft hat nach wie vor die Institutionen, die eben aufgebaut wurden. Und die hat ja nicht Mandela alleine aufgebaut, aber er hat sicher den Geist eben dieser Institution. Ich denke an die Gerichtsbarkeit, ich denke eben auch an die Verfassung, ich denke an die Freiheiten. Also ich denke jetzt nicht, jetzt ist Mandela tot und jetzt fällt Südafrika auseinander. Ich glaube, das war so wie mit, jetzt hat Südafrika die Demokratie, jetzt geht alles schief. Das ist auch so ein Trugschluss und Kurzschluss.
Zum Schluss, Rudi Krüng, Nelson Mandela war zu Lebzeiten schon eine Legende. Er hinterlässt in uns auch so etwas wie ein Wunschbild von einem Politiker, das wir eigentlich haben. Wofür möchten Sie ihn denn persönlich am liebsten in Erinnerung behalten?
Ja, das ist, finde ich, sehr schön, wenn Sie sagen, es ist wirklich ein Wunschbild eines Politikers. Ich habe viel mit meinen südafrikanischen Kollegen und Freunden auch diskutiert. Und wenn ich dann so ein bisschen Zuma-kritisch bin, dann sagen die leicht zu mir, ja, du bist einfach ein Träumer. Dann sage ich, ja, aber weshalb sollen wir denn nicht wünschen, dass es solche Politiker gibt? Und ich glaube, Mandela war in gewisser Weise ein Politiker, wie wir ihn uns wünschen. Und so wird er, denke ich, auch in Erinnerung bleiben.
Besten Dank, Rudi Krüng, für diese Einschätzung. Sie hörten eine Kontextausgabe zum Tod von Nelson Mandela. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.